In der vergangenen Folge war es nur eine spontane Idee, doch dann ging alles ganz schnell. Ein paar Nachrichten auf WhatsApp und wir waren uns einig, der Mann muss in den Podcast. Heute sprechen wir nicht nur über ihn, sondern mit ihm. Malte Kromm, unser ehemaliger Geschäftsstellenleiter. Hallo Malte.
Hallihallo, grüßt euch.
Ja, und wie immer dabei war Marzia-Vorstandsmitglied Christian Bub. Hallo Christian.
Hi.
Und unser Fanbeauftragter Kevin Edling. Hallo Kevin.
Hallo.
Ja, wir sprechen heute darüber, dass Fußball nicht nur auf dem Platz entschieden wird, sondern häufig auch hinter den Kulissen. Malte hat unsere Wamatia in einer intensiven Phase begleitet, große Spiele mitorganisiert und er hat erlebt, was es heißt, einen Traditionsclub am Laufen zu halten. Später führte ihn sein Weg in den Profifußball und sogar ins Ausland. Malte, ein echter Tausendsasser, der ungewöhnliche Wege geht und sicher viel zu erzählen hat, über Träume und Wagnisse. Wir sprechen mit ihm über seine Zeit bei der Wamatia, über prägende Momente und natürlich über seine legendären Fernsehauftritte. Und damit herzlich willkommen 1908. Der Wamatia-Podcast. Malte, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Danke, ich freue mich auch erstmal hier zu sein. Und ja, so schnell kann es im Leben gehen. So schnell, wie wir früher bei der Wamatia manchmal waren, waren wir auch jetzt uns wieder einig. Ich komme mal dazu, berichte mal über vielleicht die ein oder andere Anekdote und freue mich sehr, hier zu sein. Vor allen Dingen, ich habe es gerade kurz im Vorgespräch gesagt, endlich lerne ich mal den Kevin Edling kennen, den ich aus den alten Zeiten nur immer aus den Forumbeiträgen kannte. Und jetzt habe ich mal ein Gesicht dazu.
Ach so, ja, also war mir gar nicht bewusst.
Schön, dich kennenzulernen, Kevin. Ja, in der Tat, wirklich.
Ja. Hallo, ja.
Malte, du hast ja unseren Podcast, die vergangene Folge, dann gehört. Wir haben dich auch vielleicht auch darauf aufmerksam gemacht. Wie war es für dich, da in unserer Rubrik aufzutauchen?
Also absolut überraschend. Ich habe auch erst gedacht, hä, was schreibt mich der Markus jetzt hier an? Hör mal rein in unseren Podcast. Ich kannte den zwar, weil ich natürlich die Wamatia immer noch treu mitverfolge. Aber hätte es auch nicht gedacht, dass ihr mich da aus irgendwelchen alten historischen Büchern da auch nochmal auskramt und mich erwähnt. Also hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und hat mich dann auch wirklich wieder so an die alten Zeiten zum Nachdenken angeregt. Und was wir erlebt haben, es war 5 Jahre unbeschreibliche Zeit, muss ich wirklich sagen, für mich persönlich, also auch für mich jetzt in der Tat persönlich als Mensch, aber auch für den Berufsstart in den bezahlten Fußball, eine absolut prägende Zeit. Und ohne Wamatia wäre ich am Ende auch nicht da gelandet, wo ich dann auch am Ende war. Das muss ich sagen, also da hat die Wamatia mir sehr, sehr viel gebracht und geholfen.
Ja, das wollen wir heute vertiefen. Christian, als klar war, Malte kommt in den Podcast, da haben wir uns alle gefreut, oder?
Ja, natürlich. Ne? Ich denke ja immer, wenn wir am Schluss unseren Rückblickpart dann so einpacken und uns über alte Formaten unterhalten, denke ich immer, oh, hoffentlich fühlen sie sich nicht auf den Schlips getreten. Aber wir sind ja immer sehr, sehr wertschätzend und es gab ja wirklich sehr, sehr viel zu erzählen über den Malte und wir haben ja hinterher dann auch gemerkt, ach Gott, wir haben ja noch einen wichtigen Part, haben wir ja ganz vergessen, die Schauspielerei im Prinzip.
Die Rubrik soll natürlich zum Schmunzeln anregen, aber sie ist auch immer wertschätzend gemeint, weil einfach besondere Figuren in den vergangenen Jahrzehnten die Wamatia auch mitgeprägt haben. Ja Malte, erzähl doch mal, wie kamst du überhaupt damals zur Wamatia? War das wirklich eine Initiativbewerbung?
Also in der Tat so, ich war ja, ich muss das mal einen Ticken weiter vorholen. Und da muss ich meinen Lebenslauf ein bisschen begradigen. Kevin, du hast super, super Recherchearbeit gemacht, aber es gibt noch eine kleine Begradigung. Das machen wir aber im Laufe des Gesprächs noch. Ich war 13 Jahre in der Augenoptik tätig und habe ja dann mich entschieden, nochmal zu studieren. Habe damals in der beruflichen Tätigkeit schon 5 Jahre ehrenamtlich bei Rot-Weiß Frankfurt als Schatzmeister gearbeitet, noch während der Optikerzeit. Und das hat mich so angefixt und so Lust gemacht auf Fußball, dass ich gesagt habe, das will ich irgendwie beruflich machen. Dann hatte ich ja nochmal studiert, in der Tat in Düsseldorf, zum Sportökonom, um irgendwo mal eine Basis zu bekommen, eine Kenntnis zu kriegen. Sportfachwirt war nochmal so ein Nebending an der IHK. Und habe gesagt, okay, jetzt ist Studium fertig, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mich beworben bei Viktoria Aschaffenburg und bei Wamatia Worms. Einfach mal initiativ. Ne? Und dann, aber so einfach als Mitarbeiter Geschäftsstelle, so ganz locker. Und dann hat Aschaffenburg angerufen und hat gesagt, ja, zum Gespräch bitte. Und dann war ich da beim Bewerbungsgespräch, das hat mich aber nicht so abgeholt. Da war ein Vorstand irgendwie alleine, der ganze Verein, Vorstand ist von Aschaffenburg damals irgendwie auch zurückgetreten. Dann haben die irgendwie Leute gesucht, die so ein bisschen den Verein wieder irgendwie aufrechterhalten. Und gleichzeitig rief dann der Massu bei mir an, von Massu, Jürgen von Massu, und sagte, ja komm, kommen Sie mal vorbei. Und dann saßen da der Jan Donner und der Thomas Witt war damals noch aus dem Vorstand und der Helmut Anz und ich an einem Tisch. Und dann haben die gesagt, erzählen Sie mal, wieso, weshalb, warum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne in bezahlten Fußball, habe 5 Jahre Erfahrung bei Rot-Weiß Frankfurt gesammelt und möchte mich da einfach weiterentwickeln. Und das war so eine gute Stimmung in dem Gespräch und das hat so gepasst und dann auch der anstehende Aufstieg in die Regionalliga West, dass ich gesagt habe, ich gehe nach Worms. Irgendwie hat mich das gefangen. Das war auch alles nett und freundlich, sympathisch. Und so hat das dann am 01.01.2018 Anfang genommen.
Ja, sehr gut. Ja, Stichwort Viktoria. Ich erinnere mich bei der Vorstellung von Ronny Borchers, als Wormatia-Trainer, hat er mehrmals von der Viktoria gesprochen. Das war eine sehr amüsante Pressekonferenz damals. Bewerbungsverfahren, gab es das anschließend noch oder war das im Grunde mit diesem Gespräch abgeschlossen? Alle haben gesagt, es passt für beide Seiten.
Nee, es gab nochmal eine zweite Runde, wo nochmal intensiv dann über die Aufgaben gesprochen wurde, was genau erwartet mich, was wären meine Aufgaben. Und natürlich spricht man auch mal über Gehalt, aber das war jetzt alles im niedrigen Segment. Ja, das war ja für mich auch ein toller Einstieg. Und ja, und dann war es im Prinzip eine Sympathiefrage, glaube von beiden Seiten. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, Kussmann war aber ja, glaube ich, mein Vorgänger noch gewesen. Hieß der so?
Stimmt, ja. Ne?
Und da haben die gesagt, wir brauchen Struktur, ein bisschen Professionalität und wir machen es jetzt einfach mit ihnen und ran an den Speck. Und dann ging's los.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Für mich, ich hatte den Eindruck, dass mit deinem Kommen auch wirklich mehr Professionalität insgesamt kam in die Geschäftsstelle. Christian, kannst du das bestätigen?
Ja, damals Aufstieg in die Regionalliga, da war ja auch gefordert ein hauptamtlicher Geschäftsstellenleiter. Daher kam das ja auch, dass das eine Lizenzauflage war. Und insofern hatten wir dann mal jemanden, der sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Prinzip mal drum gekümmert hat und mal Sachen aufgebaut und liegen gebliebenes abgearbeitet hat.
Mein erstes Erlebnis übrigens am allerersten Arbeitstag, da hatte ich mich dann mit dem Thomas Witwer verabredet im Stadion in der Geschäftsstelle, das war so mittags um 12 irgendwann. Und dann kam ich da an und ich war vor dem Thomas Witwer noch da gewesen und da war alles zu. So, und da stand, aber da saß schon der Zeugwart, wie hieß denn nochmal, der ich komme nicht mehr drauf. Also bekannter, ne? Der, ich glaube, 100 Jahre Zeugwart dort gewesen. Und der saß da drin und ich klopfte an die Scheibe und sagte, ich habe einen Termin, könnt ihr schon mal rein? Nein. Ich lasse hier niemanden rein. Und dann habe ich gesagt, okay, das fängt ja nett an. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin der neue Geschäftsstellenleiter, kann ich, nee, Sie müssen warten, bis dann der Witwer kommt, ich lasse hier nicht rein. Und so war, dachte ich, oh, das fängt ja gut an hier. Ne? Das war der Wormatia, da kam der Thomas irgendwann und dann durften wir dann da rein irgendwann mal. Ja. So fing das an.
Was hat dich überrascht anfangs, positiv wie negativ? Man hat ja ein Bild von außen auf die Wormatia und es hatte ja Gründe, warum du dich beworben hast. Aber was war sozusagen die ersten Impulse, abgesehen von der Episode, die du gerade geschildert hast?
Also die Wormatia ist einfach ein bekannter Verein. Also muss man ja gar nicht an, ein absoluter Traditionsverein, der auch höherklassig früher gespielt hat, der irgendwie Charme hat, dieses Stadion, das Thema auch des Drachen irgendwo, ja. Und natürlich auch die Räumlichkeiten des Stadions. Der Verein hat ja eigentlich Potenzial gehabt, höher zu kommen. Und mich hat das gereizt, irgendwo zu sagen, komm, lass uns mal wieder so eine Wiederaufbaugeschichte hier machen und den Verein einfach mal nach oben bringen, vor allen Dingen strukturell, organisatorisch. Und es lag ja alles so ein bisschen brach auch. Das fing schon an mit diesen Postfächern in der Geschäftsstelle, die da alle irgendwie, jeder hat seine Post irgendwo da auf dem Tisch liegen gehabt. Da habe ich gesagt, lass uns erstmal hier so ein Postein- und Ausgangssystem halt schaffen. Also so fängt das ja mal klein an. Und dann waren die alle schon ganz irritiert, dass jeder so seinen eigenen Farbbereich hatte, die Jugend rot, der Vorstand schwarz, so von den Postfächern, dass man da mal so eine Unterscheidung hatte, mit Namen versehen. So fingen meine ersten Tage da auch an. Ne? Und dann natürlich auch das Ganze mal ein bisschen durchstrukturiert von A bis Z. Also du weißt auch gar nicht, wo du anfängst und aufhörst, aber das waren so die ersten Steps. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt. Dann kam ja auch irgendwann mal eine Auszubildende dazu und auch noch eine Minijob-Mitarbeiterin, sodass wir da die Aufgaben in der Mitgliederverwaltung noch ein bisschen verteilen konnten. Aber ganz klar dann auch mit dem Aufstieg in die Regionalliga die Themen Auswärtsfahrten, Organisation, Übernachtungen und.
Ja, war sicher einiges. Kevin, wie hast du diese Phase in Erinnerung, auch als Malte kam?
Ja, also wie du schon gesagt hast, ne, so von außen betrachtet hatte man den Eindruck, dass da einiges professionalisiert wurde, was natürlich auch mit der Tatsache zu tun hatte, dass wir jetzt hauptamtlich und Vollzeit jemanden auf der Geschäftsstelle hatten. Ja, und auch so in der Retrospektive, ja, wenn man dann hört, Auswärtsfahrten, Übernachtung und so weiter, ja, war, glaube ich, schon eine sehr, sehr aufregend und im Verhältnis wahrscheinlich auch, ich sag mal, die letzten 30, 40 Jahre wahrscheinlich die professionellste Zeit, was auch die Rahmenbedingungen anging, ja.
Kevin, leider, ja, ich muss sagen, steigen wir mal auch noch voll rein. Ich verfolge die Wormatia auch und mir tut es einfach so leid, wo heute so ein bisschen, wo die heute stehen, man will irgendwie gerne mehr, man kann auch nicht mehr. Es ist auch immer eine finanzielle Frage. Wir haben keinen Geschäftsstellenleiter, ich sag schon wir, ne? Wir haben keinen Geschäftsstellenleiter mehr auf der Geschäftsstelle. Es ist alles ein bisschen abgedeckt noch. Die Daniela Pocknisch ist die einzige, die ich noch kenne. Und ich glaube, so eine treue Seele muss man auch erstmal haben, die auf Jahre so lange da ist. Aber es tut mir irgendwo auch im Herzen weh, wenn man so zurückschaut und sieht, wo sind wir mal hingegangen, was hätte man noch erreichen können, auch nach meinem Weggang. Und wo steht man heute wieder da? Und ich glaube, den heutigen Vorstand, auch bei dir, Christian, oder dem Florian Natter, den ich jetzt persönlich gar nicht kenne, aber ich verfolge es ja auch bei Wormatia TV und so weiter, es ist echt ein hartes Brot. Ja, und so einen Verein weiter im Leben zu halten und nach vorne zu gehen und dann sagen die Supporters, wisst ihr was, wir haben irgendwie auch nicht mehr so richtig den Anspruch und den Ansporn, wir legen mal unsere Kiste auf Eis, vielleicht kommen wir wieder, vielleicht nicht. Das tut schon weh. Das muss man wirklich sagen, das tut weh.
Ja. Man merkt, wie gut du informiert bist, Malte. Mhm. Christian, du hast ja als Vorstandsmitglied nähere Einblicke. Warum ist es so schwierig, in der Oberliga da sozusagen die Strukturen immer aufrecht zu erhalten? Was sind die großen Herausforderungen? Klar, das Geld, aber organisatorisch ja auch immer ein Riesenakt.
Das ist ganz klar, das finanzielle. Ich sag mal, wir hatten ja den hauptamtlichen Geschäftsstellenleiter sehr lange beibehalten. Der ist aber halt auf Oberliga-Ebene eine absolute Ausnahme. Gibt ja viele Vereine, wo dann die Geschäftsstelle mit einer Person besetzt ist und da ist zweimal die Woche geöffnet oder so. Also da sind wir noch. Also es verteilt sich bei uns jetzt auf mehreren Schultern. Wir haben Geschäftsstellenmitarbeiter, in die einmal die Woche mal vorbeikommen. Dann haben wir den Daniel Voll ja jetzt auch noch mit dabei, zusätzlich zur Daniela, die das Ganze jetzt ein bisschen federführend in die Hand genommen hat. Dann haben wir auch immer mal FSJler dabei. Ja, es verteilt sich einfach mehr. Man muss auch sagen, in der Oberliga ist auch weniger Organisationsaufwand als in der Regionalliga. Das kommt auch noch dazu. Ja, es ist ein finanzielles Thema. Trotzdem muss man natürlich weiter dabei bleiben und das so gut organisieren, wie es geht, auf dem Level, was gerade gefordert ist.
Ja, Malte, wie kann man sich deinen Alltag damals vorstellen? Wann warst du in Worms? Du hattest auch eine recht weite Anreise, richtig?
Genau, ich habe damals in Bad Homburg gewohnt, da wohne ich heute immer noch. Das war aber so meine Base, meine Privatphase oder Zeit oder Bubble, ja, um einfach da auch mal abzuschalten. Aber in der Tat ist das ein 24-7-Job gewesen. Also ich habe nicht zu Hause gesessen und habe dann nichts gemacht, sondern im Prinzip hast du dann da irgendwelche, Vorbereitungen gemacht, vielleicht auch mal einen Pressetext für die Webseite geschrieben. Und das muss ich auch mal sagen, nonstop mit Jürgen von Masse telefoniert. Ja. Und das war einfach bedingt dadurch, dass wir so viel Themen hatten, auch gerade mit dem Aufstieg Regionalliga West, es gab so viel Organisatorisches, dass der Jürgen von Masse mir immer sagte, Herr Komm, wir müssen mal nicht aufpassen, dass meine Frau sich irgendwann scheiden lässt, weil ich telefoniere mittlerweile mehr mit Ihnen, wie ich mit meiner Frau spreche. Und in dem Zuge muss ich auch mal sagen, dass der Jürgen von Massow für mich einer der Präsidenten war oder Vorstände, die ich jetzt auch über die gesamte andere Vereinszeit kennengelernt habe, der zwar mit 150% Mainzer 05 war, Fan war, aber sich mit der Wormatia so auseinandergesetzt hat, dass der, ich glaube, also so einen Präsidenten habe ich noch nie kennengelernt, der so mit Herzblut auch bei einem Verein dabei war, wo er jetzt vielleicht nicht sein Herzblut hat, aber trotzdem eben vielleicht aus seinem Amt heraus da war. Toller Mann, tolle Zeit mit dem gewesen und ich habe den, ich habe so jemanden nie wieder kennengelernt. Ja.
Also wir können glücklich sein, dass es davor und danach viele prägende Figuren gab, die Wormatia teilweise auch durch schwierige Zeiten dann manövriert haben.
Kurz muss ich noch ergänzen, die Jasmin Hoffmann darf ich natürlich nicht vergessen, die auch sehr aktiv ist jetzt in der Geschäftsstelle und die müsstest du auch noch kennen, Malte.
Die kenne ich sehr gut, Frauenmannschaft natürlich, ganz, ganz liebe Person, liebe Grüße Jasmin, falls du es hörst. Warst immer ein toller Mensch. Oder bist ein toller Mensch.
Ich kann mir vorstellen, die Organisation großer Events, auch des Aufstiegs der Regionalliga West, aber DFB-Pokal, das war sicher anspruchsvoll. Kannst du beschreiben, wie eine typische Sonderschicht aussah? Mit wem habt ihr alles Kontakt gehabt? Was musste alles organisiert werden?
Also entscheidend waren ja wirklich die klassischen Punktspiele. Da hast du natürlich deine Spielrunden gehabt. Ja, deine Besprechungsrunden gehabt mit den anderen Vereinen, Abstimmung, Terminierung, Zeit, aber auch administrative Geschichten, gerade wenn es um das Thema Fans ging und um Sicherheit und Polizei, ja, oftmals ein ganz, ganz dickes Thema. Unsere damalige Polizei in Worms war ja auch nicht unbedingt die einfachste und fanfreundlichste. Ja, also da gab es oftmals Runden, wo du dann immer vor Heimspielen mit der Polizei, Feuerwehr und DRK gesessen hast. Und die Polizei hat immer draufgehauen, immer gesagt, nee, wir müssen sortieren, wir müssen prüfen. Wir kommen dann mit einer Hundertschaft so ungefähr, auch wenn du da gegen irgendeine Zweitvertretung gespielt hast. Also wo ich da dachte, manchmal, lass es doch mal ein bisschen ruhen. Ja, wir haben es schon im Griff und wir haben ja eine gute Kommunikation auch zu der Fanszene gehabt. Also wir als Verein sind auch schon in der Lage, mit denen zu reden. Ja. Aber natürlich hast du auch viel mit dem DFB gesprochen. Und gerade wenn es um DFB-Pokalspiele ging, war es ein ganz heißes Thema. Da musste alles punktuell genau passen. Es gab Zeitabläufe, die durften nicht minutenweise irgendwo daneben liegen oder ähnliches. Das heißt, so ein Spieltag mit dem DFB-Pokal oder auch Südwestpokal-Finale war minütlich terminiert. Da durfte nicht ein Spieler zu spät aufs Feld laufen oder irgendeine Ansage zu spät kommen. Das war sehr, sehr streng kontrolliert. Ja, streng kontrolliert damals.
Ja, auch wegen der Fernsehübertragung sicherlich, genau. Dass da alles ad hoc auch funktioniert. Und aber da auch mitgestalten zu können, du hattest dir ja erträumt, Fußballfunktionär zu werden, dann warst du es, klar, mit einigen Hürden. Aber wie hat sich's angefühlt irgendwann, als du dich akklimatisiert hattest und auch so eine prägende, wichtige Figur warst?
Es gab immer Steigerungen. Ich gehe jetzt mal rüber nach Sandhausen, zweite Liga. Da durfte ich einmal das A-Länderspiel Deutschland gegen Türkei der Frauen vereinsseitig als Hauptansprechpartner organisieren, zusammen mit dem DFB, zusammen mit der UEFA. Und das war natürlich so, wo du eine Steigerung hattest. Dann waren dann plötzlich die Spieltagsgespräche in Englisch, weil dann irgendjemand da aus sonst woher kam von der UEFA, ja, der nur Englisch konnte. Also es gab immer wieder Steigerungen, die es immer nochmal getoppt haben. So konnte man auch nicht sagen, irgendwann wurde es Routine. Es war immer wieder neu, es gab immer wieder Überraschungen. Und wenn ich jetzt wieder an die Wormatze denke und an das allererste Regionalliga-Jahr, dann war gar nicht der Anspruch gewesen, dass wir sportlich in so einer Liga bleiben. Und da denke ich an die erste Regionalliga-West-Saison, sondern es gab von der ersten Minute an nur der Anspruch, lass uns wirtschaftlich irgendwie in dieser Liga bleiben, weil das ist die einzige Chance, dass wir die Klasse halten können. Ich weiß noch, wie wir... Das ist eine kleine Anekdote, wie der Jürgen van Masse und ich das erste Mal zum DFB gefahren sind zur Spieltagsbesprechung. Noch vor dem ersten Spieltag in der Regionalliga überhaupt. Und dann sind wir da reingekommen in diesen Raum. Und da müsst ihr euch vorstellen, das war natürlich alles geordnet. Da ist jetzt keine Verbandsniveau mehr gewesen. Das war alles hochprofessionell. Und dann schaust du nur auf Namensschilder. Rot-Weiß Essen, Thomas Strunz, war damals sportlicher Leiter bei Rot-Weiß Essen. Preußen Münster, SV Elversberg. So, und dann kam die ganze Riege mit den Zweitvertretungen, ja, Dortmund, Schalke, Gladbach, Köln, Leverkusen, da wurde hier echt schlecht, sportlich gesehen. Und dann saßen wir, warum auch immer, in der Riege mit dem ersten FC Kleve, BV Kloppenburg und Sportfreunde Lotte, so als Viererpulk da irgendwo noch, dran geklatscht, ja. Und der Jürgen von Maas und ich guckten uns an und sagten, alles klar, da wissen wir schon, wo wir sportlich hingehören. Und am Ende wussten wir, es gibt von dieser Gruppe, voraussichtlich, wenn wir mal als sportlich Schwächsten nehmen, drei Absteiger und einer von uns vieren bleibt drin. Da war klar gewesen, sportlich haben wir da also ganz geringe Chancen. Und dann hat ja Lotte auch noch eine Mega-Saison gespielt in dieser. Ich glaube, die sind Siebter oder Sechster geworden in der ersten Regionalliga-Saison. Und da war klar gewesen, als wir rausgegangen sind, sagte der Basso von mir, Herr Gromm, Ihre Aufgabe ist es ab sofort, halten Sie Kontakt mit dem DFB, versuchen Sie, dass Sie es wirtschaftlich irgendwie mit Goodwill und viel Gesprächen bewerben, sich als Ligasprecher, das macht einen guten Eindruck, geben Sie unsere VIP-Räumlichkeiten her für Schiedsrichterbesprechungen und Sicherheitsbeauftragtbesprechungen. Wir müssen ständig im Gespräch bei dem DFB bleiben, damit wir es wirtschaftlich und mit ein bisschen Goodwill und Good Friend Art schaffen.
Ja, super spannende Einblicke, Malte. Wenn wir uns erinnern an diese Zeit, wie die Gegengerade auch gefüllt war, Kevin, was da los war im Stadion. Klar, die Gegner waren auch sehr attraktiv, aber das war so eine richtige Aufbruchsstimmung.
Ja gut, wir mussten ja damals das Stadion erstmal umbauen mit dem Aufstieg. Weiß ja auch noch, dass für die erste Saison, glaube ich, damals die Fans auch von der Vortribüne auf die Gegengerade ziehen mussten, aber ich kann mich, glaube ich, an kein Spiel erinnern, in dem der Gästeblock nicht irgendwie gefüllt war. Wir haben am Anfang noch in Oggersheim gespielt, glaube ich. Dann, ich glaube, das erste Spiel gegen Bochum noch und selbst da waren Bochumer noch dabei. Ich weiß, gegen Dortmund war der Gästeblock gerammelte voll damals. Ich glaube, gegen Schalke ähnlich. Also es war eigentlich auch wirklich ein Highlight nach dem anderen, ne? Weil auch die Zweitvertretungen wahnsinnig viel Fans mitgebracht haben immer. Und dann natürlich die restlichen Vereine, Essen, Münster, der Malte hat es ja eingangs schon gesagt. Ja, also das war schon Wahnsinn, wenn man so zurückblickt, wie die Zusammensetzung der Liga war, auch heute im Vergleich zur Regionalliga. Ne? Das kann man ja eigentlich schwer vergleichen. Ne? Also das war schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, die vielen Zweitvertretungen, die sind immer noch den Vereinen ein Dorn im Auge, Christian. Aber trotzdem, wir waren froh, dabei zu sein und auch gegen die spielen zu können, daheim und auswärts.
Ja, absolut. Also haben uns natürlich auch geärgert, wenn man geguckt hat. Da war dann in der Liga teilweise ein Drittel, fast die Hälfte, irgendwie zwei Vertretungen im Westen. Aber es war halt auch einfach cool, wenn dann halt Borussia Dortmund gekommen ist. So, ich weiß noch, ich glaube, Bochum 2, naja gut, die haben jetzt nicht allzu viele Leute mitgebracht. Da bin ich mal gar nicht sicher, ob da der Gästeblock überhaupt auf war damals.
Doch, da haben wir
zwei. Ach, das war das erste Spiel gegen ihn, war genau, ja Ludwigshafen. Ja,
Fotomafia VfL, weiß ich noch, hatten die einen riesen Banner im Gästeblock hängen. Also da waren auch ein paar da.
Ja, das war der erste Spiel da haben wir in Ludwigshafen gespielt. Stimmt, ja, genau. Ja, aber später hat es wirklich ja Borussia Dortmund gerammelt voll. Auch später raus im Süden, weiß ich noch, wie Bayern München 2. Da hatten wir 3000 Zuschauer. Gut, da hatten wir auch eine Freikartenaktion für Schulklassen, aber da war dann gegen gerade war halt voll mit Schulkindern, die halt Bayern München gucken wollten. Völlig egal,
ob. Oder wisst ihr noch, wie wir mal in. Wir haben nochmal das erste Spiel in Dortmund, Rote Erde. Da sind wir in so diesem, weißt du noch? Und im Anschluss hat dann Dortmund, also die erste Mannschaft, zu Hause gespielt. Und die Dortmunder sind auch so verrückt, die kommen schon Stunden vorher ins Stadion. Und sind die alle, also die, ich sag mal, Bundesliga-Fans jetzt, ne, sind ja alle erstmal in die Rote Erde gelatscht. Da hast du da auch gegen eine gelbe Wand gespielt. Ja, das war auch brutal gewesen. Das waren echt Erlebnisse.
Gerade die Auswärtsfahrten waren natürlich immer super spannend. Ne? Man hat so gedacht, Westdeutschland, Wiege des deutschen Fußballs sozusagen gefühlt. Spaßige Auswärtsfahrten mit dem Fanbus. Ich weiß noch, wie wir dann gegen Schalke gespielt haben im Mondscheinstadion in Wanne-Eickel oder wo das gewesen ist, wo wir dann vorher uns eingeladen haben oder eingeladen wurden in so eine Schalke-Fankneipe, die extra für uns aufgemacht hat, oder Dortmund-Stadion Rote Erde, die hatten ja auch so einen Biergarten dabei, da sind wir dann vorher drin eingefallen, bis die uns dann irgendwie rausgeschmissen haben, teilweise, weil wir da zu viel vorab gefeiert haben. Das war einfach spannend, da mal wirklich richtig Bundesliga-Luft zu schnuppern. Ne? Auch wenn es nur die Zweitvertretungen waren, auch wenn vielleicht das Stadion dann mal irgendwie in einem anderen Ort gewesen ist. Bayer Leverkusen 2 war jetzt nicht so mega spannend, sowas, ne? Aber gerade Dortmund, Gladbach 2, ne? Das war immer interessant. Und vor allem hat man damals auch immer mal Spieler in der gegnerischen Mannschaft gehabt, wo man dann mit Spannung warten konnte, was wird denn mal aus dem? Und hast halt später, wenn der Sportschau geguckt hat, Bundesliga, so, der hat damals gegen die Wormatia gespielt.
Ja, unvergessen Sascha Mölders, Kevin, wir haben drüber gesprochen, der die Wormatia an der Hafenstraße auseinandergenommen hat. Ja, aber da gab es auch an der Hafenstraße die unvergessenen Nacktbilder, Stangenfieber bei der Wormatia. Malte, erinnerst du dich an diese Bildschlagzeile?
Ja, ich erinnere mich sehr gut daran und ich erinnere mich auch noch ein Stück davor und da komme ich auf Thomas Strunz zurück und dann nochmal kurz auf die Story, wo wir unseren erste Rundenbesprechung hatten, Regionalliga West, wo ich gesagt habe, da kamen wir rein und waren total geschockt. Wir wussten ja, wer gegen uns spielt, ne? Aber du siehst es dann nochmal live. Und als wir rausgegangen sind aus dieser Spieltagsbesprechung, lief der Thomas Strunz neben uns, guckte uns zu und dann sagte, entschuldigt mal ganz kurz, wie war nochmal euer Name? Und da haben der Marcel und ich gesagt, ja, Wormatia Worms. Oh, ist aber ein netter Name. Und ist weitergegangen. Also, da hast du mal den Stellenwert gesehen, wie wir da überhaupt angesiedelt waren in dieser Liga. Der kannte uns irgendwie auch gar nicht richtig. Ja,
das ist ja eine Frechheit.
Auch, der hat eine richtige Arroganz. Und pass auf, und beim Heimspiel dann zu Hause gegen Essen, auch in der ersten Saison, wo wir dann 1-0 gewonnen haben, hat er sich rotzfrech mit seinem Mercedes auf den Trainerparkplatz gestellt. Und ist auch, weißt du, genau neben der Fanbude, gegenüber von der Geschäftsstelle. Und ist auch nicht weggefahren. Wir haben auch gesagt, Herr Strunz, entschuldigen Sie bitte, das ist jetzt eigentlich der Trainerparkplatz. Und dann war die gar nicht interessiert, ist aber weitergelaufen.
Sympathisch.
Sympathisch, kann man sagen, ja, ja.
Kevin, warst du damals dabei bei denjenigen, die sich da ausgezogen hatten?
Also ich stand im Gästeblock und habe mir das aber aus sicherer Entfernung angeschaut. Ja, aber ich kenne auch noch, ich weiß noch, das war ein Banner. Wir sind wenig, aber geil. Tabellenletzter mit Style. Und ich weiß noch, das war am Anfang, ich bin mit dem Auto nach Essen gefahren und habe gesagt, hier, ich kann welche mitnehmen. Und dann hatte sich scheinbar ein Essener angemeldet bei uns im Forum und hatte mir eine Nachricht geschickt. Am besten, du bleibst daheim. Wir werden euch quer durch die ganze Hafenstraße jagen. Und da dachte ich schon, okay, das wird spannend, glaube ich, heute Abend. Aber so spätestens, ich glaube, wir haben ja nach 5 Minuten 3-0 zurückgelegen, glaube ich. Und dann wurde es immer feuchtfröhlicher im Gästeblock. Und ich glaube, also auch der Essener Mob außenrum im Stadion, es waren ja auch 6.000 Zuschauer, war, glaube ich, zum Schluss mehr damit beschäftigt, den Auswärtsblock zu feiern, als die noch mit dem Spiel beschäftigt waren. Also das war sicherlich einer der skurrilsten und lustigsten Auswärtsfahrten, trotz des Ergebnisses, an die ich mich erinnern kann, ja.
Das alte Georg-Melches-Stadion, das sieht ja jetzt auch ganz anders aus. Ich war, glaube ich, auf der Haupttribüne. Insofern habe ich das Spektakel auch betrachtet. Aber Stichwort Forum, du hast es angesprochen, Kevin. Das war eine Zeit, da war Facebook noch nicht so groß und da war einiges los im Forum. Malte, woran erinnerst du dich? Du warst da Admin, richtig?
Nee, ich war nicht Admin gewesen. Ich hatte Admin-Rechte. Aber eigentlich konnten wir das schon ein bisschen steuern. Und ich muss zugeben, Kevin, wir haben auch mal einen Eintrag von dir rausgenommen. Heute kann man es ja mal erzählen.
Was?
Der entsprach einfach nicht der Wahrheit. Aber ich muss sagen, auch nicht gut gemacht. Wir hätten einfach das Gespräch mit dir suchen können und sagen können, hey, das ist nicht gut, was du schreibst, oder formulier es mal um, weil es stimmt nicht so.
Ging damals um die EWR-Arena, die Namen, die verkauft wurden. Und ich habe mich damals über den Namen Arena mokiert und über die farbliche Gestaltung des Schriftzuges. Und das missfiel scheinbar einigen, ja.
Reicht es schon, um runtergenommen zu werden?
Damals hat es wohl gereicht. Heute würde ich sagen, nein, heute sucht man einfach das Gespräch und redet mal miteinander. Ich glaube, damals war es ein bisschen schnell herzlos gemacht und war nicht gut. Ich entschuldige mich im Nachhinein.
Alles gut, Entschuldigung. Ich habe es verkraftet.
Ja. Das war jetzt 20 Jahre hat es gebraucht für diese Entschuldigung, Malte.
Aber ist es nicht toll, dass wir es hier im Podcast endlich mal klären können?
Absolut, ja.
Aber diese Zeit im Forum, Christian, wie hast du die erlebt? Das war schon spannend. Ich kann mich erinnern, dass ich auch aus dem Urlaub, wenn da ein PC stand und man Internetzugriff hatte, da musste ich schauen, was gibt's Neues im Formatia-Forum.
Ja, also es war auch ein besseres Internet damals vielleicht. Ich sag mal, das war alles noch ein bisschen Wildwest-mäßiger, wenn ich mich so zurückerinnere. Ja, es war immer lustig. Man hat sich dann auch ganz gerne mal gefetzt mit anderen Leuten, gerade als es noch das ganz alte Forum war, wo man sich, glaube ich, nicht mal anmelden musste, wo dann einfach jeder reinschreiben konnte. Das war dann halt immer sehr, 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 sehr spaßig. Aber auch später raus, ja, es gab immer schöne Diskussionen. Ich war damals ja auch sehr aktiv was das angeht und habe mich da immer in Verteidigungskämpfe gestürzt, wenn mir was nicht gepasst hat oder wenn jemand Blödsinn erzählt hat. Ja, das habe ich damals ganz gern gemacht und ich meine, das offizielle Forum wurde dann damals 2013, glaube ich, dann gekappt, meine ich mich zu erinnern. Das war nämlich direkt nach dem, oder 2012, es war direkt nach dem DFB-Pokalsieg gegen Hertha BSC. Ich wollte eigentlich, oder wir alle wollten eigentlich feiern im Forum und haben dann gemerkt, das Forum ist abgeschaltet, man kommt da gar nicht mehr rein, was ist da los? Und war ich sehr, sehr sauer damals, weil ich meine, ich war ja Admin, mir hat auch keiner was gesagt davon, dass das abgeschaltet wird. Weil es war dann einfach damals das Problem, dass das Forum ja als offizieller Vereinsteil gesehen wurde und da war auch teilweise dann auch ein harter Ton gegen die eigenen Spieler und die sich dann natürlich auch beschwert haben, wie kann das der Verein denn unterstützen, ihr müsst uns da schützen. Und dann wurde es irgendwann einfach abgeschaltet. Ja. Und später raus wurde es dann halt ein Fanforum, wo dann der Verein im Prinzip nicht mehr die Finger drin hatte. Und ja, da könnte man sagen, es ist ein externes Fanforum. Wenn da was drinsteht, da können wir nichts großartig machen.
Also ich kann mich jetzt, wie gesagt, nochmal an eine Geschichte erinnern. Das war auch ein totaler Fehler gewesen. Und da ist das Forum fast explodiert. Wir haben in der zweiten Saison die Gatteritsch-Brüder mal verpflichtet aus Oggersheim. Und da haben wir den ganz, ganz fatalen Fehler gemacht. Und einer der beiden Jungs hatte so eine Käppi auf mit Cash.
Cash Rules. Cash Rules.
Ja, genau, Cash Rules. Und wir haben einfach, ich habe das Foto damals gemacht. Ja, wir brauchen jetzt irgendwie ein Foto, stellt euch mal hier an die Wand und so. Und dann schaut die Geschäftsstelle noch schnell ein Foto machen und rein ins Internet. Und es war ein ganz grober Fehler. Konntest es aber nicht mehr gerade biegen. War dann so und hab's dann laufen lassen auch im Forum.
Das Bild geht bis heute noch durch diverse WhatsApp-Gruppen und auch zwischen Markus und mir regelmäßig.
Aber einmal im Monat etwa kommt die Rede auf dieses Bild bei mir und Kevin. Zu Recht natürlich, weil es ja fast ein Meme geworden ist in der Zeit. Ja. Kevin, erklär uns doch mal, wie kam denn dein Benutzername zustande?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Also Puma war das, ne?
Frag mich nicht, was das. Ich glaube, es gab noch ganz früher, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, Party Worms, Party 9.
Ja, klar.
Und da hatte ich den Benutzernamen auch schon und ich habe keine Ahnung. Aber das verfolgt mich tatsächlich bis heute noch. Also ich glaube immer noch so ein paar Leute aus dem Wormatia-Kosmos. Ich manchmal das Gefühl, die wissen gar nicht, wie ich heiße, die sprechen mich immer noch mit Puma an.
Siehst du, bei mir war immer das, ich war zwar Admin im Forum, aber ich hatte keine Ahnung, wer hinter welchem Namen steckt. Ich konnte es mir auch nicht merken. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob mir damals bewusst war, dass du Puma bist. Oder ob ich es regelmäßig immer wieder vergessen habe.
War komplett abgekapselt irgendwie. Und es war auch immer lustig, im Prinzip herauszufinden, wer hinter welchem Benutzernamen steckt. Ja? Also das war dann immer ganz lustig, ja.
Kevin, dein Name war auch bei Jürgen von Massow auf der roten Liste, ne?
Ja, das
der rief mich immer an und sagte, oh, was hat denn dieser Puma schon wieder geschrieben und so halt. Ja, komm, löschen Sie raus oder beobachten Sie den mal und so halt. Ja.
Staatsschutz, ja, Verfassungsschutz. Ja.
Schön, dass wir einiges hier im Podcast aufklären. Malte, du hast es angedeutet. War es tatsächlich so, dass du aufgrund deines Idealismus und deiner Liebe zum Fußball und zur Wormatia im Grunde auf auch Geld verzichtet hast, weil du sagst, ich nehme diesen Job an, auch wenn er vielleicht nicht fürstlich vergütet ist?
Also du sprichst da ein ganz heikles Thema an. Erstens mal hat man da wirklich nicht viel verdient. Würde mal sagen, nicht mehr als ein Bürokaufmann heute, der irgendwo anfängt. Ja. Aber in der Tat, erste Regionalligasaison, kam im Winter der Jürgen von Massow auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nochmal auf die Hälfte des Gehaltes während der Rückrunde verzichte, weil wir so blank waren bei der Wormatia damals, dass wir die Lizenz damit auch riskiert hätten. Und du wurdest ja auch immer kontrolliert, ob du noch die Einnahmen, Ausgaben im Griff hast. Und dann habe ich damals gedacht, ich mache das, wenn ich in der Folgesaison hier noch hierbleiben darf. Dann haben wir da irgendwie einen Deal gestrickt, ja. Ohne mich, dass das jetzt wahnsinnig klingt, aber wir waren da alle so on fire, dass wir selber dann nochmal auf Geld verzichtet haben, als es dann ums Gehaltskürzen geht, weil wir es sonst nicht gestanden bekommen hätten bis zum Ende der Saison.
Ja, Wahnsinn. Christian, war dir das bewusst, dass man da so hat rechnen müssen?
So nah dran war ich damals noch nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Wir hatten ja dann nur mitbekommen, dass es bei anderen Vereinen sehr, 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 sehr knapp wird und dass wir da vielleicht der Nutznießer sein könnten, ja.
Das waren wir ja auch mehrmals. Malte, Stichwort Spieler, welche Spieler und Trainer sind dir besonders in Erinnerung von damals?
Also ich muss das mal, dass die Frage kommt, war mir klar, aber ich muss das mal ein bisschen unterteilen. Es gab wirklich die Wormatia-Spieler, die gefühlt dort ihr Leben lang waren, ob das jetzt ein Marcel Gebhardt war, Stephen Jones, Christian Bolm seinerzeit, Matthias Lang, ja, ich hoffe, die Namen stimmen noch so.
Stimmen alle bisher, ja.
Wunderbar. Und dann gab es aber auch die Spieler, die als Söldner gekommen sind, als Söldner gespielt haben und auch als Söldner wieder gegangen sind. Und so unbeliebt so ein Söldner-Spieler ist, Michael Anicic. Vom Typ her ein absolut liebenswerter Kerl und auch eine ganz tolle Persönlichkeit. Du konntest mit dem über alles reden und der war auch immer offen für alles. Aber der hatte gesagt, Leute, ich komme für Geld, ich spiele für Geld und ich gehe für Geld. Auch das ist zwar nicht gerne gesehen im Fußball, aber es ist auch eine Einstellung. Und ich finde, unterm Strich hat er auch das abgeliefert, für was man ihn irgendwie geholt hat. Erinnere mich jetzt mal, zu Hause gegen Rot-Weiß Essen, Freistoß rausgeholt, Freistoß reingemacht, 1-0 gewonnen, danke. Ja. Pokalfinale, Oggersheim, ich glaube sogar 2 Tore gemacht. Also der hat halt immer das gemacht, was man von ihm auch verlangt hat. Und es war kein Teamplayer und den hättest du auch nie zu so einem Mannschaftsabend da irgendwie bekommen. Ich glaube, der war auch noch nie bei einem Mannschaftsabend dabei gewesen. Der hat halt für das gemacht, wofür er bezahlt wurde. Und das hat er in meinen Augen richtig gemacht. Und er hat uns auch in der Situation einfach geholfen. Kein Perspektivspieler und kein Dauerspieler. Aber für die Zeit, wo wir gesagt haben, wir brauchen jeden Punkt, um Vorletzter zu werden, vor Eintracht Trier, um diese Klasse zu halten, hat er uns das halt ermöglicht.
Warst du damals an seiner Verpflichtung beteiligt?
Ja, wir haben viele Gespräche geführt und ich kannte ihn ja auch schon hier aus dem Frankfurter Raum natürlich und überzeugt, dass er herkommt für die gewisse Zeit, für die Rückrunde. Und das hat dann ja auch funktioniert.
Und welche Trainer sind dir besonders in Erinnerung?
Ronny Borchers. Sportlich war das ein ganz toller Typ. Menschlich nicht so, auch wenn er heute nicht mehr lebt. Und würde jetzt mal vorsichtig sagen, da will man jetzt auch nicht mehr so viel schlechten Nachruf machen. Aber menschlich war er nicht ganz so top, sportlich war er super. Fand für mich so die Zeit, das war ja auch mit DFB-Pokal, zweite Runde, Hertha BSC. Aber ich fand, er hat die Spieler auch irgendwie geil motiviert. Kevin Wittke, der ist mal einmal vom Platz genommen worden und war so ganz betrüppelt, hat aber ein gutes Spiel gemacht. Und er ist da Borchers zu dem hin, vor der Fantribüne, und hat so seine Arme nochmal hochgestreckt, nach dem Motto, freu dich doch mal, hast du ein geiles Spiel gemacht, ne? Also, weißt du, so, ja, der hat auch die Spieler irgendwie abgeholt. Und das hat mir gut gefallen bei ihm. Ansonsten, menschlich, war es der Volker Klotz, weil der immer einspringen musste, wenn irgendwie gerade ein Trainer entlassen wurde. Und der musste immer herhalten und hat das immer akzeptiert und hat immer mit einem Lächeln das auch gemacht. Eigentlich hätte der auch sagen können, wisst ihr was, wenn ich nicht endlich mal Haupttrainer werde, lasse ich es irgendwann. Ja? Aber der hat es immer mitgemacht.
Ja, Kevin, sind das auch die Figuren, auf die man dann zählen kann bei der Wamatia, wenn es drauf ankommt und die vielleicht auch ja, das eigene Ego mal zurückstecken?
Ja gut, ich glaube, anders funktioniert das in so einem Verein auch nicht. Ne? Ich glaube, du brauchst so Leute im Hintergrund, die den Verein leben und ja, ich sag jetzt mal völlig unabhängig von monetären Interessen, weil der Malte hat's gesagt und das wird ja für alle Ebenen gelten, ne? Also auch Trainer, Spieler, das große Geld wirst du immer woanders verdienen, ja, und dann brauchst du einfach Leute, die ja, die da mit Herzblut einfach auch bei der Sache sind, ne? Und ich sag jetzt mal auch diese Söldnergeschichte mit Anicic, es ist ja immer das Thema, wenn die Spieler am Ende liefern und genau das bringen, was man auch erwartet hat, dann ist das, glaube ich, gar kein Riesenthema. Und das war bei Anicic einfach so, ne? Der ist gekommen, der hat gefühlt, ich weiß gar nicht. Also, ich weiß auch nicht, ob der ein Spiel mehr wie 500 Meter gerannt ist. Der hat eigentlich immer nur gehofft, dass er das Foul ziehen kann und den anschließenden Freistoß reinschweißt. Aber das hat er, glaube ich, in der Rückrunde, ich weiß gar nicht, also gefühlt auch 10-mal gemacht, ne? Und genau damit auch die Punkte geholt, die wir gebraucht haben letzten Endes. Ne?
Kann mich erinnern, dass in der Phase Malte auch insgesamt die Professionalisierung zunahm. Wir haben auch mit dem offenen Kanal immer mehr gemacht und ich weiß auch sehr zu schätzen, dass du immer offen warst, wenn wir Ideen hatten für Wamatia aktuell, Wamatia TV, auch ein Logo entwickeln zu lassen, selbst den Windschutz oder Popschutz, sagen wir beim Fernsehen, für die Mikrofone. Du warst da immer offen und hast natürlich auch gesagt, was kostet das und ist es machbar und sinnvoll. Aber diese grundsätzliche Haltung des Möglichmachens, das fand ich immer klasse. Und ich glaube, die hast du dir bis heute bewahrt.
Ja, definitiv. Ich wollte und also oder gemeinsam mit dem Verein einfach weiter wachsen, weiter professionalisieren. Und wisst ihr, wie stolz ich war, dass wir, als wir das erste Mal das Wamatia-Logo im Kicker gesehen haben. Weißt du? Wo man so sagt, das sind so Kleinigkeiten, wo du sagst, geil, und jetzt gehörst du zu den, und jetzt rechnen wir mal die Zweitvertretungen raus. Wir gehören zu den 54 oder 56 Vereinen, die oben on the top im Fußball spielen. Ja, also erste Liga, zweite Liga, dritte Liga und dann die ganzen Zweitvertretungen rausgerechnet, die drei Regionalligen noch in der ersten Zeit. Da warst du irgendwie stolz und da war auch der Anspruch da zu sagen, lass uns weiter professionalisieren, lass uns weiter optimieren, Schritt für Schritt, ganz langsam, damit die Wamatia langsam wieder in so eine Profilinie reinkommt, ohne es zu überdrehen, aber auch schon auch mit Ernsthaftigkeit. Denk mal an Sportfreunde Lotte, die mega gespielt haben, aber die sich strukturell überhaupt nicht entwickelt haben und da war, ich glaube, bis zur dritten Liga, die sind ja auch mal aufgestiegen, hat der Pressesprecher oder der Medienbeauftragte, wie du ihn immer auch nennst heute, die haben darauf bestanden, dass das der Pressewart ist. Und so stand es auch immer noch auf der Webseite. Ewig immer Pressewart. Waschewski oder wie der damals hieß, ich weiß es gar nicht mehr. Die wollten diesen Local-Dorf-Charakter haben, was ich auch toll finde. Aber die haben kein Interesse an der Entwicklung gehabt. Auch nicht im Stadion.
Also hat sich dann doch noch einiges entwickelt, Christian. Pressewart, auf den Begriff können wir verzichten, oder? Bei der Wamatia.
Ich weiß gar nicht, wann wir den, also soweit ich denken kann, hatten den Begriff, das hieß bei uns immer Pressesprecher.
Malte, du hast irgendwann die Wormatia verlassen. Wie kam es dazu?
Naja, 5 Jahre war eine lange Zeit. Masso ist damals weg, dann kam Tim Brauer, der hatte ja ganz andere Visionen gehabt, der hatte, glaube ich, 4 Wochen später schon einen Stadionplan hingelegt, wie wir in der dritten Liga spielen könnten und mit welchen Aufbauten und Erhöhungen auf 20.000 Zuschauer und so weiter. Und dann kam irgendwann die Situation, wo ich gesagt habe, Mensch, irgendwie, es geht auch nicht mehr weiter, Regionalliga Süd, wir dümpeln dann auch so ein bisschen vor uns her, muss sportlich mal mehr passieren. Und dann kam Regensburg um die Ecke, die einen Geschäftsstellenleiter gesucht haben. Zweite Liga, klar, Abstieg, aber trotzdem war es ein Reiz, mal in die zweite Liga zu gehen. So nächsten Schritt auch eine Karriere zu machen.
Das war dann ein Abschied, den wir gemerkt haben. Und wir haben alle mit dir zusammengearbeitet. Und dann hat auf jeden Fall der Malte gefehlt in der Geschäftsstelle. So habe ich es sehr in Erinnerung.
War auch kein leichter Schritt. Und ich muss sagen, die Zeit danach, ob Jan Regensburg, SV Sandhausen, Spanien oder auch die Eintracht, ganz deutlich, du bist halt nur noch eine Nummer in diesem Verein. Du bist kein Mensch mehr, mit dem man, oder du bist ja kein Familienmitglied mehr. Du bist einfach nur noch eine Nummer, die dort arbeitet und einfach ausgetauscht wird, wenn's sein muss oder nicht mehr geht.
Hast ja vorher erlebt, wie es sein kann bei der Wormatia.
Gut, du musst überlegen, Regensburg ausgegliedert, GmbH. Und da merkst du sofort bei solchen Vereinen auch die Eintracht. SV Sandhausen, zwar nicht ausgegliedert, aber gearbeitet wie ausgegliedert. Das ist einfach nur noch ein Unternehmen. Ja? Da ist kein Handshake mehr. Da ist auch nicht mehr die Nähe zu den Fans. Da ist nicht mehr die Nähe zu den Ehrenamtlichen. Das gibt es dann alles da nicht mehr. Da arbeitest du noch wie im Unternehmen und hast deine Aufgaben.
Ja, dein Aufenthalt in Spanien, über den haben wir schon gesprochen. Das klingt wirklich faszinierend. Was hast du da genau gemacht auf Mallorca, richtig?
Die Spanienzeit ist so zu erklären, dass ich bei Sandhausen nach 2 Jahren aufgehört habe und hatte einen Arbeitsvertrag bei der Eintracht, musste aber noch 10 Monate überbrücken. Und da hatte ich dann ein Netzwerk nach Spanien gehabt, zu sagen, ich kann da nur eine Projektarbeit führen. Und zwar ging es einfach nur um den Aufbau des Merchandisings, Merchandising-Shop, ja. Und dann bin ich da nach Palma gefahren, habe dort eine Wohnung mir genommen und habe dann da 10 Monate gearbeitet. Und es war also unbeschreiblich, wenn man wirklich unter Palmen arbeitet. Das kann man nur so empfehlen. Macht's einfach mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, egal wie. Und es war irre, weil auch die Fans dort und die Zuschauer und auch eine Struktur ganz anders funktionieren wie in Deutschland. Ich erinnere mich an das Spiel Atletico Baleares gegen Real Mallorca. Das war aber die Zweitvertretung von Real. Und das Stadion war proppenvoll und die beiden Vereine sind ja verhasst hoch 10. Ja, also da musst du ja auch aufpassen, dass du da nicht mit deinem Outfit da irgendwo mal aus Versehen jemand Falsches triffst. Und dann hat der Verein, also Atletico, gewonnen 1-0 gegen die Zweitvertretung von Real. Und dann denkst du ja, dass da wird gefeiert, wie sonst was, wie es halt üblich, wie es in Deutschland üblich ist. Aber mit dem Abpfiff gehen die raus und dann ist das Stadion leer. Da gibt's keinen Fan, der da nochmal ein Bierchen trinkt oder 2 oder 3. Die sind alle weg und alle zu Hause. Und dachte ich, was ist denn jetzt los? Ne?
Wie ist das zu erklären? Einfach Fußball, kulturelle Unterschiede?
Mentalität. Die kommen just in time und die gehen just in time.
Interessant, ja. Also ich kann mich erinnern, zumindest auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen haben wir gedacht, Mensch, der Malte kommt gut rum. Also Facebook oder Insta, Christian, da haben wir gesehen, der hat ein ganz gutes Leben da auf Mallorca.
Ja, absolut. Ach, guck mal da, ja, lässt sich's gut gehen auf Mallorca.
Dann kamen ja die ein oder anderen weiteren Wendungen in deinem Leben, Malte. Du hast dein Buch geschrieben, auch um diese Phase etwa, um diese Zeit?
Ja, jetzt muss ich es mal gerade ziehen und jetzt kommt so ein bisschen das gerade ziehen. Also, 13 Jahre Augenoptik, 10 Jahre Fußball und mit dem Gewinn des DFB-Pokals unter Niko Kovac habe ich gesagt, wenn es am schönsten ist, gehe ich. Weil ich müde war. 24-7, das 10 Jahre lang. Du hast keine geistige und auch nicht so eine körperliche Regeneration. Und irgendwann habe ich gemerkt, je älter du wirst, desto schwerer wird es auch, sich mal auszuruhen und mal wieder Kraft zu sammeln. Und da hat mir mal irgendeiner gesagt, Malte, geh, wenn es am schönsten ist. Und bevor der erste Funke anfängt zu verglühen, wie bei der Liebe so ein bisschen, ja, brech ab. Also jetzt bitte nicht auf eine Partnerschaft duplizieren, also nur für mich, für ein Berufliche. Ja. Hör auf, wenn es am schönsten ist. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann meine Berufserfahrung aus der Augenoptik und aus dem Fußball und den ganzen Stationen zusammengesammelt und bin dann in den öffentlichen Dienst als Berufsberater gegangen und da bin ich heute noch, hauptberuflich. Und das Thema Buch, das war nur ein privater Ratgeber, weil ich so oft gefragt wurde, sag mal Malte, wie bist du denn in den bezahlten Fußball gekommen? Und dann habe ich das immer erzählt und immer erzählt, angefangen initiativ bei der Wormatia und dann die Station. Und irgendwann habe ich gesagt, so, wisst ihr was, der Nächste, der fragt, der kriegt von mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und da kann er sich selbst durchlesen, wir reden über interessantere Themen. Und deswegen auch Eigenverlag, ich wollte daraus eigentlich nur so ein Ding machen nach dem Motto, liest euch durch.
Ja, sehr gut. Also ein Buch zu schreiben ist doch auch was Besonderes.
Und die Schauspielerei, die ist genauso in einem Privatprojekt entstanden. Die kann ich euch auch kurz erklären.
Unbedingt. Wir freuen uns drauf, Malte. Erklär uns, wie du zu deinen vielen Auftritten kamst.
Mein direkter Nachbar hier in Bad Homburg arbeitet als Produzent oder in der Produktion beim HR-Fernsehen, also bei der Konkurrenz, lieber Markus. Und der kam immer an und sagte, oh Malte, ich suche irgendeinen Protagonisten hier für irgendeine Reportage. Kannst du mal einen frustrierten Single spielen? Beim nächsten Mal kannst du mal irgendeinen spielen, der sein Erbe irgendwie vermachen möchte und möchte jetzt ein Testament schreiben. Also verschiedenste Rollen. Der war immer zu faul zu casten. Und er hat gesagt, oder ein Casting zu machen, er hat gesagt, kannst du nicht mal eben, komm, mach mal. Ne? Und ich habe ja auch noch ein Werbeding für dich, kannst du mal da einspringen und so. Und so kam das halt nach und nach. Und dann hat er mich immer öfter für die Kamera gezogen und dann habe ich gesagt, der fällt das mal nicht auf, wenn immer der Gleiche da irgendwo bei dir in deinen Reportagen ist. Hat er, nee, das machen wir schon, dann machen wir dich auch mal mit einem Balken vorm Auge, da sieht das keiner und so. Und so kam das dann halt. Und dann kam auch mal der wir kaufen ein Auto.de Werbeclip. Für den ich übrigens lapidare 500 Euro bekommen habe. Und wenn ich gewusst hätte, wie oft der ausgestrahlt ist, hätte ich mich lieber deinen Ausstrahlungsdingern bezahlen lassen. Hätte ich mehr von gehabt.
Wir haben ja dein schauspielerisches Oeuvre schon betrachtet, Kevin. Wir kaufen dein Auto.de war sicherlich einer der Höhepunkte, oder?
Ja, das war, glaube ich, der war ja schon viel beachtet. Ne? Ich wollte nur anmerken, falls dein Nachbar einen Komparsen für die Rolle des frustrierten Fußballfans suchen würde, ich stünde zur Verfügung. Ja.
Ich sagte, der soll einfach Puma im Forum anschreiben.
Ja, genau. Ja.
Aber da war einiges, Malte. Was hast du noch gemacht für bekannte Firmen, auch für Galileo mal?
Also ich hab für Sixt mal einen Werbeträger gehabt, aber das bekannteste nach wir kaufen Auto.de war eigentlich bei Mediashop TV. Das ist ja ein Konkurrenzsender zu QVC und da habe ich in der Tat einige Verkaufssendungen gemacht.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Aber die laufen halt in Österreich, nicht in Deutschland.
Ah, okay.
Das war immer in Wien gewesen, in den Studios. Ja.
Und wie hast du das erlebt, vor der Kamera zu stehen und auch die Reichweite vor einem Millionenpublikum dann auch wahrgenommen zu werden? Da wurdest du sicher auch häufig angesprochen.
Also erstens mal wird man natürlich immer mehr erkannt und auch beim Gassi gehen plötzlich kam einer an, sag mal, du bist doch der mit dem Auto und so. Ne? Ja, ja. Und das ist einfach eine Übungssache. Ich glaube, die bei der Schauspielerei ist das Allerschwerste. Und ich glaube, Markus, das musst du als Journalist ja auch irgendwo kennen. Du musst mit der Kamera sprechen. Du hast keinen vor dir, der keine Mimik hat, der keine Reaktion zeigt. Du sprichst ja gegen eine Linse und musst dir ständig eigentlich sagen, ah, ich glaube, der versteht mich in dem Augenblick. Und da nickt ja keiner oder sowas im Hintergrund. Ja. Du redest einfach stumpf gegen eine Kamera und musst so überzeugt sein, dass du glaubst, der Gegenüber versteht es in dem Augenblick.
Da war doch aber auch mal eine Dating-Show dabei, oder?
Die war auch mal dabei, ganz am Anfang. Da konnte ich mich ein bisschen eingrooven mit dem Thema. Das war aber auch viel Kameraspielerei, ja.
Da habe ich mich auch gefragt, wie viel ist da gescriptet? Habe ich dann mich gefragt.
Offiziell nichts.
Was machen aktuell deine schauspielerischen Ambitionen?
Die sind eingestellt seit 2 Jahren mittlerweile. Ich habe ja vor 5 Jahren während der Corona-Pandemie ja so ein Lifestyle-Label gegründet. Das ist ja auch so ein bisschen aus diesem Merchandising-Thema heraus entstanden. Und wollte eigentlich nur im Taunus ein paar Bäume pflanzen und das refinanzieren mit einer eigenen Gin-Marke. Und dann ist das immer weiter gewachsen. Heute haben wir einen recht großen Online-Shop, ein großes B2B-Geschäft und einen eigenen Store hier in Friedrichsdorf mit 10 Mitarbeitern. Ja? Und das alles im Nebengewerbe.
Offenkundig hat dir die Schauspielerei auch viel Freude bereitet. Siehst du die Chance und die Wahrscheinlichkeit, eines Tages wieder vor der Kamera zu stehen?
Nee, ich glaube, das Kapitel ist rum und man hat für das, was ich bin ja kein gelernter Schauspieler oder was auch. Ne? Ich glaube, das ist ausgeschöpft und irgendwann ist dann auch die Phase rum. Jetzt konzentriere ich mich ganz wichtig natürlich nicht nur auf meinen Hauptjob im Amt, sondern auch natürlich aufs Nebengewerbe und wir wollen ja auch weiter wachsen. Und dann ist auch keine Zeit mehr fürs Fernsehen. Also das ist ja auch intensiv. Du musst dich vorbereiten, du musst deinen Text lernen, du musst dann reisen, du musst dir auch die Zeit dafür nehmen und dich drauf einstellen. Und die Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe ja auch noch ein Privatleben, ich habe ja ein soziales Leben. Und man wird ja auch nicht jünger, sondern älter. Und dann braucht man auch mal ein paar Ruhephasen. Ich habe 3 Hunde, 3 Huskies, mit denen ich hier immer durch die Berge marschiere. Also das ist ja auch mein Ausgleich und meine Zeit.
In all den Jahren, was war die schönste Phase in deinem Berufsleben?
Ihr wollt natürlich jetzt hören, dass ich Baumatia sage.
Du sollst deine ehrliche Meinung kundtun.
Also neben der Baumatia war es mit Sicherheit der Auslandsaufenthalt in Spanien. Das war eine Work-Life-Balance, die habe ich so nie erlebt. Und das war einfach Wahnsinn, weil du da auf einer ganz anderen Ebene geschwommen bist irgendwo. Aber ja, sicherlich war Marzia Dankbarkeit für den Sprung, aber so das schönste Feeling war dann in Spanien gewesen.
Wie schnell die Zeit auch vergangen ist, ne? Wie lang das in Anführungszeichen auch schon her ist, was sich seitdem getan hat. Verrückt, oder?
Ja, absolut. Ich meine, wird ja selber älter, sag ich mal, und mit dem Älterwerden vergeht die Zeit dann natürlich auch schneller. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich in jüngeren Jahren zum ersten Mal sagen konnte, ach, das ist ja 10 Jahre her. Ja, und wenn ich jetzt sage, oh, das ist ja 10 Jahre her, denke ich, ach, naja, das so lange ist das doch noch gar nicht her. Weil ich kann mich jetzt auch wunderbar an Spiele erinnern, die sind schon 25 Jahre her. Also es ist ein bisschen erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht.
Und Christian, du hattest daran erinnert, dass Malte einmal plötzlich in einem Auswärts-Fanblock der Baumatia aufgetaucht war.
Genau. Da habe ich dich mal das letzte Mal gesehen. Ich habe extra mal nachgucken müssen. Es war 2016 beim Spiel gegen Teutonia Watzenborn Steinbeck. Bin ich 20 Minuten zu spät gekommen, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Und dann sind wir falsch rumgelaufen ums Stadion, sind einen mega Umweg. Das Spiel war furchtbar. Wir haben Einzel gewonnen, aber irgendwann stand der Malte im Block. Habe ich mich gefreut.
Malte, wie kam es dazu?
Also wer es nicht weiß, das ist übrigens der heutige FC Gießen, ja, ehemalig Watzenberg und so weiter. Das kam dazu, dass ich von dem Giuseppe Lepore mal 2 Karten geschenkt bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich habe nur gesagt, ich komme mal zu irgendeinem Spiel. Frag mich nicht mehr warum, ich weiß es nicht. Aber es war schön, mal wieder alle alten Gesichter zu sehen. Da war ja auch der Jochen Schneider und so weiter. Aber wisst ihr übrigens, wer mich seit der Baumatia, und ich habe nie wieder gesehen, immer wieder anschreibt und sagt, komm doch mal bitte zu unserem Heimspiel, ich würde mich so freuen. Und das macht dir unaufhörlich. Das ist der Viktor Klein.
Ah,
der Viktor. Ja, der schreibt mich cool. Immer und sagt mal, das wäre wieder mal so schön, wenn du kommst. Und ich sage mal, ja, Viktor, ich probiere es und so drum und dran. Aber ich verdröse ihn auch schon seit 13 Jahren. Ja, und tut mir irgendwie auch leid.
Ja, dann wird es langsam Zeit, Malte.
Wird echt mal Zeit, ne? Ja.
Wenn du an die Baumatia denkst und wir merken, dass du dich auch immer noch identifizierst mit dem Verein, was wünschst du dem Verein für die Zukunft? Sportlich, strukturell, aber auch insgesamt als Marke in der Region.
Ja, man wünscht sich natürlich, dass der Verein wieder so ein bisschen an seine alten Zeiten, oder was heißt alte Zeiten, ist ja blöd gesagt, dass der Verein wieder so ein bisschen ins Fahrwasser nach oben kommt, aus der Oberliga wieder in die Regionalliga kommt. Ich glaube, da gehört er mindestens hin. Und dass er sich langsam auch wieder aufbaut. Ich kann auch manchmal nicht genau deuten, was denn so der Abrutsch nach unten wirklich ausgelöst hat oder was es war oder woran es am Ende gefehlt hat. Da bin ich nicht zu tief drin im Verein, aber vielleicht hätte man es irgendwo stoppen müssen. Was ich mir vor allen Dingen für die Baumatia wünsche, und da muss ich auch selber so ein bisschen so eine Kritik an uns damals auch üben oder an mir damals üben. Wenn wir damals eins nicht gemacht haben, da war es genug Fanpflege und auch Nachwuchs fördern. Also wir hätten viel mehr Aktionen, Freikarten machen müssen, viel mehr Schulen einladen, immer wieder. Konstant, dass auch einfach mal ein paar Mal Leute hängen bleiben. Und irgendwann sind auch die jetzigen Fans zu alt und sagen, wir haben keinen Bock mehr und keine Lust mehr, die Jungen kommen einfach nicht mehr. Und das haben wir damals vielleicht zu der Hochphase nicht gemacht und das war ein Fehler gewesen. Da hätten wir viel, viel mehr investieren müssen und viel mehr die jungen Leute, die vielleicht heute wieder junge Leute ranziehen müssen. Da hoffe ich, dass irgendwann die Fans doch wieder mal kommen.
Ja, eine Folge dieser Entwicklung, Kevin, dass sich auch die Supporters in den Ruhestand verabschiedet haben. Wir haben schon drüber gesprochen, aber du warst ja auch einer, der gewarnt hat, dass viele unterschätzen, was es bedeutet, wenn aktive Fans sich langsam zur Ruhe setzen.
Ja, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es ein bisschen unterschätzt wird, aber das wird jetzt natürlich auch die Zeit zeigen. Ich meine, insbesondere Daniel und ich, wir versuchen ja auch immer, uns Gedanken zu machen, wie man Leute quasi ins Stadion zieht. Aber es ist schwierig, ja. Das ist vor allen Dingen in der Oberliga noch viel schwieriger als in der Regionalliga, ne, weil auch einfach, so ehrlich muss man sein, die Gegner dann eben nicht mehr früher Essen, heute Offenbach ist, sondern, und das sage ich dann aber auch immer wirklich bei allem Respekt, weil die spielen in derselben Liga wie wir, ne? Auersmacher oder was weiß ich, ne? Das ist natürlich, ich sag jetzt mal, für den fußballaffinen Fan, der jetzt nicht vielleicht vorrangig Wormatia-Fan ist, jetzt auch nicht der Magnet, der ins Stadion zieht, ne? Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die sich da vor 10 Jahren so eingeschlichen hat, wo man, glaube ich, nur diesen Turnaround sehr, sehr schwer wieder schafft. Und ich glaube, da braucht es einfach auch wieder so Initialzündung, und das geht nur über Erfolg, ne? Also ich glaube, wir müssen einfach mal wieder ein Pokalfinale gewinnen. Wir müssen einfach irgendwann aus dieser Liga wieder raus, weil ansonsten ist das alles, glaube ich, so ein schleichender Prozess nach unten. Und irgendwann haben wir uns mit der Oberliga arrangiert und dann spielen wir wieder vor 300, 400, 500 Zuschauern. Und dann wird das mit der Regionalliga erst recht wieder nichts, ne? Also das ist, glaube ich, schon jetzt auch wichtig, die nächsten 1-2 Jahre, da jetzt irgendwann mal wieder den Pflock einzuschlagen und zu sagen, so, jetzt geht's wieder nach oben.
Ja, wir bleiben in jedem Fall optimistisch. Und dann kommen wir zum Schluss dieser Ausgabe zu einer ganz besonderen Rubrik. Was macht eigentlich Kevin, wer hat heute die Ehre und die Freude, Nachfolger von Malte Kromm in der Rubrik Was macht eigentlich zu werden?
Ja, jetzt nach Malte geht's nur bergab. Also ich glaube, so vielschichtig wird's nicht mehr, das muss man einfach sagen. Also das meinte ich auch beim letzten Mal wirklich mit allem Respekt. Also das wirklich so viele Facetten, und man hat das Gefühl, alles, was du tust, tust du mit Herzblut. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das wollte ich an der Stelle auch einfach noch mal loswerden. Ja, heute geht's weiter mit Bernd Schaim. Ja, Torwarttrainer bei uns gewesen, zweimal sogar, hatten wir so im Vorfeld ja auch schon drüber. Ist geboren 75 in Darmstadt, also ja, sag mal, auch ein Kind der Rhein-Main-Region. Ich sag mal, als Spieler findet man gar nicht so viel zu ihm. Eher tatsächlich dann, also hat wohl mal in Alzenau gespielt, aber auch nur relativ kurz, was man so durch öffentlich zugängliche Quellen herausfinden konnte. Torwarttrainer war er. Angefangen hat er damals in der U19 von Darmstadt als Torwarttrainer. Ist dann zum VfR Mannheim, dann zu Ockersheim unter Sascha Koch. Da kam dann auch quasi im Zuge der feindlichen Übernahme mit der legendären Verpflichtung, die wir vorhin schon mal hatten, unter anderem von Sascha Koch und den Gatteritsch-Zwillingen, kam auch Bernd Schaim im Schlepptau als Torwarttrainer mit zur Wormatia, zu uns. Das Intermezzo war bekanntermaßen nicht ganz so lang, sowohl von Sascha Koch als auch von Bernd Schaim. Es ging dann weiter für ihn, aber in Sandhausen, auch in der zweiten Liga unter Beußen. Ja. Dann der Wechsel nach Hoffenheim, auch zusammen mit Sascha Koch. Damals haben die beiden die legendäre Trainingsgruppe 2 trainiert. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Unter anderem, glaube ich, mit Tim Wiese, der damals kolportiert, ich glaube, 3,5 oder 4 Millionen in Hoffenheim verdient hat. Aber den wollten die, glaube ich, weg haben, und dann gab es diese legendäre Trainingsgruppe 2, und da war Bernd Schaim zusammen mit Sascha Koch Trainer quasi. Ist dann wieder zu uns gewechselt, damals unter Sascha Eller, bis Beußen auch bei uns übernommen hat. Und da habe ich eine Frage an dich, Christian. Hans-Jürgen Beußen hat 10 Spiele bei uns trainiert. 10 Spiele hat er gemacht. 3 Unentschieden, kein Sieg, 7 Niederlagen, also 3 Punkte in 10 Spielen. Das dürfte, und das ist die Frage, wahrscheinlich der schlechteste Wormatia-Trainer aller Zeiten gewesen sein, was die Punkteausbeute angeht, oder?
Ja, wenn man auf die Homepage geht, im Archiv unter Trainer, gibt's eine Bilanz der Trainer seit 1977. Und da ist, wenn man mal die Interimstrainer abzieht,
ja, genau, ja.
Ist er abgeschlagen letzter. Ja, genau.
Ja, also auch ganz furchtbare Zeit, wenn wir immer nur über schöne Zeiten sprechen.
Hat wahrscheinlich gut verdient bei der Wormatia.
Davon gehe ich aus. Also die 10 Spiele waren, glaube ich, wahrscheinlich dann nicht schlecht honoriert. Wenn man es auf die gewonnenen Punkte umrechnet, wahrscheinlich umso besser. Ja. Genau. Bis 2014 war er dann auch bei uns. 2016 kam ein sehr interessanter Wechsel, und zwar nach China. Zu Guangzhou Evergrande. Jetzt muss man wissen, dass klingt jetzt erstmal relativ wild, aber die Chinesen haben 2016 im Prinzip das gemacht, was heute die Emiraten und Katar und so weiter zum Teil machen, nämlich ordentlich Geld in den Fußball gebuttert. Trainer zu dem Zeitpunkt war kein geringerer als Luis Felipe Scolari, also Weltmeistertrainer von Brasilien. Und der war zu dem Zeitpunkt bei Evergrande war der Trainer. Und ja, spielten auch so Spieler wie Paulinho oder Robinho, kennt vielleicht der ein oder andere noch, Manchester City haben die gespielt, Paulinho bei Barca und Tottenham, ne? Also das war schon, dass man das mal einordnen kann, das war schon ordentliches Pfund, was da unterwegs wurde. Genau, ich glaube, Geld hat in China dort weniger zu der Zeit eine Rolle gespielt. Ich habe einen Bildartikel gefunden, der berichtet er von goldenen Handyladegeräten auf den Toiletten und von seiner 400 Quadratmeter Villa auf dem Trainingsgelände. Also alles sehr bescheiden. Nee, aber muss man natürlich sagen, ist natürlich schon ein Mordsthema. Heute, sein China-Abenteuer musste er dann übrigens aus gesundheitlichen Gründen nach 6 Monaten beenden. Auch hier ein Zitat, ich bin eben keiner, der sagt, ich ziehe mir mal eben die Schlange ab. Ich hoffe, das war jetzt kein Euphemismus, es ging tatsächlich ums Essen, glaube ich. Und es gab da wohl in Urin eingelegte Eier, hat er berichtet. Und das hat wohl seine Niere nicht ganz so gut vertragen und dann ist er zurück nach Deutschland. Er ist nach Halle gewechselt, auch dort als Torwarttrainer. Wieder zurück nach China, aber dann quasi auf Verbandsebene. Weiß nicht, ob er dann sich vielleicht ausreichend Verpflegung mit eingepackt hat. Dann ist er zurück ins Rhein-Main-Gebiet, Darmstadt, Jena. Und jetzt ist er beim FV Biebrich, was ja, glaube ich, sogar der Heimatverein von unserem Trainer ist, wenn ich das richtig im Kopf hab, war das nicht so, warum wir da jetzt auch spielen, Christian?
Nee, das war Heusenstamm.
Ah, Heusenstamm, okay, gut. Ja, ansonsten, was vielleicht noch ganz interessant ist, er ist aktuell noch Coach für Kryptowährung, also was man halt so macht heute. Macht da auch sehr viel Werbung auf seinem Instagram-Profil.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, das dachte ich mir schon, ja. Sehr interessante KI-generierte Videos, die da für seinen Channel Werbung machen. Also auch da viel rumgekommen. Aber da ist sicherlich so das China-Abenteuer besonders herauszuheben. Mit Weltstars zusammen im Verein, wie gesagt, mit Scolari, Robinho, Paulinho. Also auch hier wieder einer, der, naja, gut, wo es nach der Formatia-Zeit nur bergab ging, ne? Mit China und was weiß ich.
Ja, wie bei dir, Malte, ne?
Ja, genau, mein Gott. Ja. Nein, Quatsch. Aber ja, auch interessante Vita, ja.
Ich erinnere mich, dass er bei Sky auch von seinem China-Abenteuer damals erzählt hat. Also das hat er auch mehrmals gepostet, Sky Sport News HD. Christian, was verbindest du mit Bernd Jame, auch seine Online-Präsenz immer noch?
Ich folge ihm ja nicht, aber ich sag mal, das ist das, was du mir immer zuschickst. neueste Kalenderweisheiten und wir analysieren sie dann gemeinsam. Ja, aber das China-Kapitel hatte ich völlig verdrängt. Ja, das stimmt, ja. Das war vor 10 Jahren, war das eine Riesensache in China. Da habe ich dann teilweise Fotos gesehen von so Trainingsgeländen, wo sich Dutzende Kunstrasenfelder aneinandergereiht haben. Und ja, das.
Also das Trainingszentrum von Evergrande umfasst wohl 80 Fußballplätze.
Ja. Und Evergrande ist ja ein Immobilienkonzern, ein großer, der die gesponsert hat. Und ich hatte es im Kopf und genau, dieser sehr, sehr große Konzern mit im Jahr 2020 60 Milliarden Euro Umsatz wurde Ende 2024 liquidiert. Also
der Verein übrigens auch, ja. Was ich besonders unter dem Vereinsmotto The Best Forever einigermaßen ironisch fand.
Malte, erinnerst du dich noch an Bernd Jame?
Ja, ich erinnere mich aber jetzt nur aus der Zeit, dass es eben die Oggersheim-Gang war, die dann zu uns kam. aber danach auch den Anschluss verloren. Mit China, das war mir auch noch irgendwie mal, das hatte ich auch noch mal gehört, aber dann ist es, aber ein solider Typ irgendwie. Also hat jetzt nie irgendwie komisch gewirkt, hat auch seinen Job da irgendwie gut gemacht.
Ja, hat ja auch einigermaßen erfolgreiche Stationen. Ne? Also wenn man sieht hier, zweite Liga, dritte Liga, China, also er scheint ja in seinem Job nicht, zumindest was Torwarttrainer, was diese Krypto-Geschichte angeht, ohne Wertung.
Aber ja, du bist ja aus dem Finanzwesen, Kevin.
Ja, aber ich würde mich trotzdem nicht als Krypto-Coach und Blockchain-Coach und was weiß ich sehen. Von daher, aber wie gesagt, als Torwarttrainer gut rumgekommen mit, ja, glaube ich, ganz guten sportlichen Stationen auch. Ja.
Also er reiht sich nahtlos ein in diese Reihe, Kevin, die du netterweise fast in jeder Folge für uns aufbereitest. Ja, was bleibt, Malte, vor allem der Appell, dass wir dich hoffentlich mal wieder in Worms sehen? Kann man damit rechnen?
Also jetzt komme ich ja nicht mehr drum rum, auf jeden Fall nach Worms zu fahren. Und ich werde auf jeden Fall zu einer der Heimspiele kommen und auf jeden Fall mal Hallo sagen. Doch jetzt mache ich's. Nach 13 Jahren mache ich's jetzt endlich.
Und deshalb machen wir den Podcast und daraus ergeben sich Gespräche und Anekdoten und Erinnerungen, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Insofern freuen wir uns sehr, Malte, dass du unser Gast warst. 1908, der Wormatia Podcast. Bis zum nächsten Mal.